darf jetzt den Johannes ganz herzlich begrüßen. Johannes Gradwohl ist sein voller Name. Ich durfte ihn vor einigen Jahren, sind wahrscheinlich fast 10 Jahre, kennenlernen. Er hat nicht locker gelassen, bis ich endlich dann Ja gesagt habe und die Jugendgruppe nach Medjugorje mitbegleitet habe. War dann viele Male in Medjugorje beim Jugendfestival, habe dadurch die Jugendgruppe aus der buckligen Welt kennengelernt und den Johannes, der Kopf der damaligen Jugendgruppe. Inzwischen bist du stolzer Familienvater. Über dein drittes kleines Mädchen wirst du uns heute erzählen. Freuen wir uns darauf über dein Glaubenszeugnis. Und was ich auch noch verraten darf, dieser junge Mann, der da drüben steht, heißt Johannes Gradwohl und wird morgen 35 Jahre alt. Wenn wir jetzt klatschen, da hat er nicht viel davon. Aber er hat ein Herzensanliegen, 3 Kinder, das heißt, das kleine Häuschen ist zu klein, er muss umziehen und ist sich noch nicht sicher, wo der liebe Gott ihn mit seiner Familie hinschickt. Und wenn wir zum Geburtstag als Glückwunsch ein Vaterunser für ihn und seine Familie beten, dass die Mutter Gottes sie führt und ihnen zeigt, wo der Platz ist, wo das Häuschen ist, wo Gott sie hinschickt und wo Gott sie haben möchte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lieber Johannes, darf ich dich zum Mikrofon bitten? Danke.
Gelobt sei Jesus Christus. Einen schönen Nachmittag. Es freut mich, dass ich heute hier bei euch sein darf und dass ich ein bisschen was aus meinem Leben erzählen darf. Und wie ich jetzt gerade hergekommen bin, beim Reinfahren, also in Leobersdorf, da war eine Autokolonne, also ziemlich langsamer Verkehr. Und ich habe auf der Seite schon einen Mann im Rollstuhl sitzen sehen. Also ich konnte noch nicht ausmachen, wie alt oder wie auch immer. Und der stand da so relativ hilflos auf der Seite. Und 2 Wagen vor mir ist ein weißer Lieferwagen gefahren und auf einmal schaltet der die Warnblinkanlage ein, hüpft ein junger Bursch heraus, hinter ihm ein Herr hat gleich ausgeschert und ist vorbeigefahren, weil er sich gedacht hat, was ist da los, hüpft heraus, nimmt diesen Mann und fährt mit ihm über die Straße. Und der hat seine Sache vorerst schon mal gemacht, wollte den stehen lassen und als er wieder zurückgeht und sich nochmal umdreht, sieht er, wie der Herr an der Bordsteinkante ansteht und nicht drauf kann. Jetzt ist er wieder zu dem hin und hat ihn raufkommen und dann hat er ihm so am Gehsteig gestellt und so hergedreht und dann habe ich so Strahlen im Gesicht dieses Menschen gesehen. Und mir ist irgendwie so in den Sinn gekommen, dass das eigentlich ist wie in meinem Leben. Ich bin einige Male an so einer Straße gestanden und habe keine Ahnung gehabt, wie ich drüber komme. Und plötzlich waren dann liebe Menschen da, war dann Jesus da und von diesen 2 Straßenkreuzungen, von diesen 2 großen Kreuzungen, wo ich nicht gewusst habe, wie es weitergeht, möchte ich euch heute gerne erzählen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich euch zu euch sage. Oder muss ich sie sagen? Wunderbar, schön. Damit ihr ein bisschen ein Bild bekommt, von was oder von wen ich rede, habe ich da so relativ einfach ein paar Zetteln ausgedrückt. In der Zeit der Videobeamer und Flatscreens ist es eher unüblich, aber ich möchte euch bitten, ich gebe die Zetteln so durch, ihr könnt euch das dann durchblättern und ihr werdet dann schon drauf kommen, wer wer ist. Und genau, bitte. Ja, mein Name ist Johannes Gradwohl und bin 34. Ja, danke. Schon ein Problem mit dem Alter. Ja. Bin seit bald jetzt 10 Jahren sehr glücklich verheiratet mit meiner Frau Irene und bin Papa von 3 Kindern, den Philipp mit 7, die Hanna mit noch 4, die wird jetzt dann 5 in den nächsten 2 Wochen und die kleine Marie, die ist jetzt 5,5 Monate alt. Bin aufgewachsen im südlichen Niederösterreich in der buckligen Welt. Einige bekannte Gesichter habe ich schon gesehen. Genau, war der Älteste von 5 Kindern meiner Eltern und ja, sind auf einem kleinen Bauernhof ja, sehr wohlbehütet eigentlich aufgewachsen. Wir haben von klein auf den Glauben schon immer kennengelernt. Und als ich dann so herangewachsen bin und Jugendlicher geworden bin, war das Messegehen eher mehr, so Pflicht halt. Gell? Und da sind wir oft um 5 in der Früh nach Hause gekommen und dann um 9 schon wieder in der Messe. Aber das war irgendwie, man geht halt, weil alle gehen. Zu meiner damaligen Zeit war das noch so, dass unsere Jugendlichen alle in die Messe gegangen sind. Und das war es dann auch schon. Also Glauben war für mich zwar was so brauchtumsmäßig da war, aber noch nicht wirklich konkret. Ich habe dann eine ziemlich bewegte Jugend gehabt, wo mir die weltlichen Dinge sehr wichtig waren, das Party machen, der Alkohol und so weiter. Und habe dann schon so ein bisschen Jesus erfahren in einer ganz schwierigen Zeit. Und in dieser Zeit, wo ich Jesus erfahren habe, das erste Mal auch schon, habe ich dann meine Frau kennengelernt, die Irene. Und ja, mir war das dort irgendwie auch noch nicht so ganz bewusst, dass da jetzt Jesus so seine Finger im Spiel gehabt hat. Und ich war ungefähr ein Jahr mit der Irene zusammen und sitze bei ihr im Wohnzimmer. Da kam circa um 4 Uhr Nachmittag der Anruf, dass mein Bruder, der Georg, der damals 15 Jahre alt war, einen schweren Verkehrsunfall gehabt hat. Den Georg habt ihr vielleicht heute schon gesehen, der hat da vorne lautstark mitgebetet, der hat die Fröhlichkeit und Jesus so im Herzen und das ist gut, dass er es weiter so hinaustragt. Dieser Punkt, wo man hört, dass der Bruder einen schweren Verkehrsunfall gehabt hat und man nicht weiß, wie es weitergeht, das war einer der ersten Straßenkreuzungen, an der ich gestanden bin. Und vielleicht noch ein bisschen mehr wie dieser Mann im Rollstuhl, ich habe gar nicht mehr gewusst, wo hinten und wo vorne ist. Wir sind dann in die Notambulanz nach Wiener Neustadt gefahren und es hat echt nicht gut ausgeschaut. Sie haben gesagt, sie müssen den Georg weiter bringen ins AKH nach Wien, sie können hier nichts mehr für ihn tun. Wir sind dann im Schockraum um ihn herumgestanden und haben noch gebetet, ich, meine Eltern. Und der Georg hat ziemlich stark gekrampft. Und dann haben sie gesagt, sie müssen ihn fertig machen, dass sie mit dem Hubschrauber holen. Und ich bin da schnell ins Auto und habe gewusst, die Mama hat mir damals, wie ich einen Führerschein gemacht habe, so eine kleine Muttergottesstatue ins Auto gelegt. Und ich habe die Muttergottesstatue geholt, bin in den Schockraum rein, ich habe noch ein bisschen aufgehalten und habe die Hand, die er krampft hat, aufgemacht und habe ihm die Muttergottesstatue reingegeben. Umwickelt mit meinem Visitenkartel, wo draufsteht oder draufgestanden ist, bitte diese Statue immer beim Patienten lassen. Der Georg war zu dem Zeitpunkt, wo er ins AKH eingeliefert worden ist, nach den ersten Untersuchungen ohne Gehirnströme. Es war kein Gehirnstrom mehr messbar. Und das war eigentlich ziemlich krass, ja, weil die Ärzte dann schon gesagt haben, es wird relativ wenig Hoffnung geben. Gehirntod. Der Papa ist dann am dritten Tag, nachdem es passiert ist, nach Wien reingefahren und plötzlich und dann vorn ist ihm schwindlig geworden, ihm hat es zu reißen begonnen und er konnte nicht mehr weiterfahren, ist rechts reingefahren und er hat gesagt, es war wie wenn jemand ein Gießkannel über ihm auslädt. Ja, das hat es am ganzen Körper gerissen und er wusste, jetzt ist was passiert. Jetzt, entweder ist der Georg jetzt gestorben oder der Georg ist gesund. Und der Georg kam dann, also der Papa kam dann in die Intensivstation und sie haben gesagt, wir können es uns nicht erklären, aber es sind Gehirnströme messbar nach 3 Tagen. Ja, so hat eigentlich ein Weg begonnen, ein großer Weg, wo wir da gestanden sind, wir sagen bei uns am Land, wie die Kuh vor einem neuen Stalldierl. Ja, also wir haben echt nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht. Es war schwierig, wir haben die nächsten paar Monate noch um sein Leben gebankt mit Entzündungen, Lungenentzündung und er war 1 Jahr im Wachkoma. In dieser Zeit habe ich begonnen, weil man so hilflos ist und ich nicht gewusst habe, was ich tun soll und haben wir gedacht, okay, dann bitten wir halt den lieben Gott, mehr kann ich nicht tun. Und dann habe ich Jugendwallfahrt begonnen nach Medjugorje das erste Mal und habe seine Freunde gebeten, dass sie für ihn mitfahren. Das sollte eigentlich eine einmalige Sache sein. Der Papa hat dann irgendwann einmal in dieser Zeit einen Traum gehabt, wo er gespürt hat, dass Jesus, dass Georg zu Weihnachten wach wird. Und es kam Weihnachten und es war nichts. Und es kam Neujahr und es war nichts. Und kennen Sie den Maria-Lichtmesstag? Genau, das ist der letzte Tag, glaube ich, des liturgischen Weihnachtszeit. Größere Weihnachtskreis hat der Georg zu reden begonnen. Und das war für uns eine ziemlich ergreifende Geschichte, wie der Georg zu reden begonnen hat. Und eines seiner Worte, ich weiß nicht, ob es ganz am Anfang war, ich glaube in den ersten paar Tagen war, bring's mich so oft es geht in die heilige Messe. Ein Bursch, der mit 15 einen Mopedunfall hat, der bis dorthin nur Party und Bacardi Cola im Kopf gehabt hat, der einfach so nur in die Kirchen gegangen ist, sagt, bringt mich so oft es geht in die heilige Messe. Nach 1 Jahr kommen. Er hat dann die nächsten Tagen immer wieder schon Sachen zu uns gesagt und das war oft auch ganz witzig. Aber einmal hat er gesagt, ich wollte nicht mehr zurück. Es war so schön. Und er hat das irgendwie so sinnbildlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau richtig sage. Der liebe Gott hat ihm gesagt, er hat eine Aufgabe für ihn auf der Erde und er wollte nicht. Und dann hat er gesagt, da hat es nicht mehr so gerissen. Ja, dann kam der Heilige Geist und dann war das so, da hat es mich so gerissen und dann war das so, wie wenn einer Gießkannel über mich auslädt. 1 Jahr später, nachdem der Papa das Erlebnis gehabt hat, hat der Georg genau das gesagt. Genau gleich beschrieben, wie der Papa 1 Jahr zuvor als die Gehirnströme wieder gekommen sind. Ja, es ist zur Kreuzung vom Leben gewesen, wo man nicht weiß, was auf der drüben Seite ist. Aber ich sage es euch, ich bin überzeugt, jeder kommt irgendwann an so eine Kreuzung. Und irgendwann steht man dort und weiß nicht, was auf der drüben Seite ist. Und man weiß auch nicht, wie man umkommt. Aber eins kann ich euch wirklich sagen, und das habe ich beim Georg und auch bei der nächsten Geschichte erleben dürfen. dass ihm der liebe Gott drüber hüpft über die Straße. Dass er Menschen schickt, die ihm drüber helfen. Und dass wir als einzigen Ausweg, wenn wir wirklich nicht weiter wissen, wirklich zu Jesus kommen können. Georg sagt, es ist mir eine Freude, mit Jesus sein Kreuz zu tragen. Ja, ich habe 2005 geheiratet. 2007 kam unser erstes Kind, der Philipp. Dann kam 2009 die Hanna. Der Philipp ist witzig, der ist genau am gleichen Tag gekommen, als Papst Benedikt nach Österreich kam. Also der 7. September wird immer irgendwie als verregneter Tag mit tausenden Gläubigen, die den Papst begrüßen in Österreich und wo mein Sohn auf die Welt gekommen ist, in Verbindung bleiben. Wir wurden dann, es war dann auch so, dass wir noch die zwei Kinder dann den Kinderwunsch gehabt haben, noch ein dritten Kind. Es war so, dass dann nach 2 Jahren meine Frau ein Baby verloren hat, in der 11. Woche. Und dann endlich zu ihrem Geburtstag im Jahr 2013, 7. November, hat sich herausgestellt, dass wir schwanger sind. Also, dass meine Frau wieder ein Baby erwartet. Und die Freude war riesengroß. Wir haben zu Weihnachten dann das Ultraschallbüdel in ein kleines Backerlein gelegt mit so 2 kleine Sockerl. Und die Kinder haben gerätselt, was das wohl sein könnte. Und die Hanna hat gesagt, ja, das sind so Sockerl für meine Puppe und so. Und der Philipp hat gesagt, das Bild schaut komisch aus. Ja. Und dann haben wir den Kindern erzählt, dass sie ein Geschwisterl bekommen. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer und wir sind dann im März mit meinem Freund auf Obertau zum Skifahren gefahren und es war der Zeitpunkt an dem Freitag, wo die Irene, meine Frau, eine große Untersuchung gehabt hat. Und komischerweise war ich irgendwie unruhig, als wir schon vorgefahren sind. Bei den ersten 2 Kindern ist alles wunderbar gelaufen und hat super geklappt, aber irgendwie war es komisch. Und dann bin ich da mit dem letzten Lift noch raufgefahren, die unpräparierte Pisten, und rufe an, weil ich ja Zeit gehabt habe, und dann sagt mir der Irene, Mama, die nach ziemlich langen Weinen ein Wort rausgebracht hat, der Irene und dem Baby geht sehr, sehr schlecht. Wahrscheinlich wird das Kind nicht überleben. Es hat schon schwere Fehlbildungen. Und da war es wieder, die Straße mit der Kreuzung. Geschweige denn von einer Straße, ich habe nicht einmal gewusst, wie ich die Bugelpisten dort runterkomme. Ich weiß ja jetzt nicht mehr, wie ich von Obertau mit dem Auto heimgekommen bin. Ich weiß ja nicht, wie viel Rosenkränze ich im Bett habe. Oder ob ich überhaupt mitgezählt habe. Das war Freitag und habe zu Hause meine Frau wie ein Häuferl Elend angetroffen, weil wir sich schon so gefreut haben auf unser Baby. Und sie hat in der Zeit, bis ich heimgekommen bin, sie ist gleich am gleichen Tag zu einem zweiten Spezialisten gefahren. Und da hat sie herausgestellt, dass unser kleines Baby kein Fruchtwasser mehr hat. Nicht wenig, nicht ein bisschen was, sondern gar keins. Daraus haben sie ergeben, das ist von 3 Spezialisten dokumentiert, multiple Fehlbildungen an Beinen, Armen, Gehirn, kein Darm mehr da, keine Nieren. Das war dann die letzte Untersuchung, die uns Gewissheit gegeben hat. Und das war ein Punkt, wo ich mit dem lieben Gott ziemlich, ich weiß nicht, irgendwie auf Kriegsfuß war. Ich habe gesagt, das kann es ja jetzt nicht sein. Was willst du da jetzt von uns? Ja? Wir haben uns so gefreut, so lang bis in die 24. Schwangerschaftswoche tragen wir ein Kind, oder tragt meine Frau ein Kind aus, und jetzt müssen wir es hergeben. Wir sind in Wiener Neustadt in der Kapuzinerkirche in die Anbetungskapelle rein. Zuvor habe ich noch alle Freunde und Priester, die ich kenne, angerufen. Den Pater Alois, den Pater Gabriel habe ich geschrieben, den Thomas Rath aus Lichteneck. Und ich habe echt Anklage im Herzen gehabt. Und meine Frau und ich haben gerät, als wir da vor dem Allerheiligsten kniert sind, in der Anbetungskapelle in Wiener Neustadt. Wir gehen raus und da steht noch so ein Körperl mit Bibelstellen. Und meine Frau zieht eine Bibelstelle und da steht drauf: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir haben damals eigentlich mit dieser Bibelstelle nicht wirklich viel anfangen können. Ich kenne ziemlich viele Leute und ich habe ziemlich viele Freunde im Glauben. Und da habe ich gemerkt, was so eine Gemeinschaft ist, wenn man Freunde hat, die im Glauben stehen, die für einen beten, die für einen da sind. Priesterfreunde, die für eine Messe feiern. Wenn man selber nicht mehr kann. Wenn man vielleicht nicht mehr beten kann. Wenn man dasteht und nicht mehr beten kann. Und nicht weiß, wie es weitergeht. Es haben dann wirklich, von überall habe ich gehört, dass die Menschen beten. Bis Oberösterreich, Stift Kremsmünster habe ich SMS gekriegt, dass sie beten, da ab doch. Es war eine Zeit des Bangens. Wir haben von der letzten Untersuchung 2 Wochen bis zur nächsten gehabt. Und wir sind dann zur Untersuchung gefahren. Und es war ein bisschen Fruchtwasser da. Ganz wenig, aber es war was da. Es ist ja so, wenn die, ich weiß nicht, ob jetzt Ärzte da sind, die mögen mich bitte berichtigen. Wenn das Fruchtwasser weg ist, also es gab kein, also das Wasser ist nicht irgendwo verloren gegangen, wir wissen es nicht wohin, die Fruchtblase war dicht, ne, dann kommt das Wasser nicht mehr. Und das Wasser hat begonnen, wieder langsam zu kommen. In dieser schweren Zeit bleibt einem auch wieder nichts anderes übrig, als zu Jesus zu gehen und sagen: Herr, ich weiß nicht, wie ich soll. Ich weiß nicht, ob du uns das Kind nimmst, aber du wirst uns die Kraft dafür geben. Ich weiß nicht, ob du uns, was schon ein Wunder wäre, ein behindertes Kind schenkst, dann wirst du uns die Kraft dazu geben. Aber wir wissen, du hast die Größe, dieses Wunder zu tun, was medizinisch durch 3 Spezialisten belegt nicht möglich ist, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Und ja, es war, die Schwangerschaft hat sich immer weiterentwickelt und mit jedem Mal, wo wir zum Arzt gekommen sind, war der Arzt sprachloser. Also es ist langsam das Wasser zurückgekommen, immer mehr. Er hat gesagt, wir betreten eine Insel. Er hat nachgeschaut, wo noch nie jemand war. Die Fehlbildungen und die schwere Behinderung, die noch immer vermutet war, die man auch durch Ultraschallbilder und so weiter gesehen hat, ist langsam bis zur Geburt immer mehr in die Ferne gerückt. Es war sogar so, dass man in der man hat dann wieder Darm gesehen, ja, man hat dann irgendwann in der 28. Woche das Gehirn wieder halbwegs normal gesehen. In der 32. Woche tauchte eine Niere auf, keine Ahnung woher. Aber am Ultraschallbild haben wir eine Niere gesehen. Bis zum Schluss hin war auch die zweite da. Es war dann 2 Tage vor dem Geburtstermin, hat meine Frau eine ziemlich unruhige Nacht gehabt, weil sie das kleine Baby nicht mehr gespürt hat. Und in der Früh haben wir uns entschieden, wir fahren dann ins Spital, sind dann nach Wiener Neustadt gefahren. Und es war eine ziemlich schwierige Zeit. Ja. Die Ärzte haben uns irgendwie schon eingestellt, dass wir wahrscheinlich mit diesen Diagnosen ein schwerbehindertes Kind bekommen werden. 2 Wochen zuvor hat Irene, eine Freundin, die Martina, bei der Geburt auch am Baby verloren, den Stefan. Und also ziemlich ein komisches Gefühl da im Spital, aber ein Gefühl des Getragenseins. Es war Sonntag und wir haben dann gesehen, dass das kleine Baby Herzkammerflimmern gehabt hat, einen ziemlich hohen Puls, und sie haben gesagt, wir müssen es gleich holen. Und die Irene hat dann eine kleine Wehe gehabt und das Herzl ist sofort abgefallen. Jetzt haben sie gesagt, uns bleibt noch mehr ein relativ rascher Kaiserschnitt. Die Irene hat dann das Kind mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Und ja, dann war es da. Irgendwo, wenn die Bilder so durchgehen, werdet ihr das dann vielleicht sehen. Eines der ersten Bilder, eine ganz schwarze Kleine, hat 5 Finger, 5 Zeherl, alles eigentlich da gehabt. Der Grund, warum das Herzl so schnell gegangen ist, war ein bisschen ein schwieriger Start. Sie hat eine ziemliche Entzündung im Bauch gehabt und wurde aufgrund dessen auf die Neonatologie, auf die Kinderintensiv verlegt, und dort wurde sie voll durchgecheckt. Voll. Die Ärzte haben Blut genommen, haben sie von einer Untersuchung zur anderen gezahlt. Sie hat Unterzuckerung gehabt und so weiter und so fort. Und am zweiten oder dritten Tag kam ein Arzt zu uns und der sagt, das war ein ziemlich cooler Herr, und hier zaum ich echt aus, weil ich habe so ein völlig gesundes Kind. Die Frau war dann aufgrund der Entzündung noch 8 bis 9 Tage im Spital, im Muckizimmer, und dann sind wir nach Haus, endlich nach Haus gekommen, mit unserer kleinen Marie, die am 7. Juli diesen Jahres auf die Welt gekommen ist. Aus dem Georg seinen Weg. Wir haben immer gebetet, kurz wieder zum Georg. Wir haben immer gebetet, dass Jesus ihm das schenken soll, dass er gesund wird. Jetzt ist es 12 Jahre her. Und ich muss euch sagen, das Wunder ist vielleicht ein ganz anderes. Das Wunder ist, es sind daraus ein großer Gebetskreis entstanden, einige Müttergebetskreise, Jugendmessen, wo hunderte von Jugendlichen zusammenkommen, um gemeinsam zu beten, 24-1-Anbetungen. Aus unserer Major-Gruppe sind, glaube ich, jetzt schon 20, in etwa 20 christliche Familien hervorgegangen. Es ist unglaublich, was da alles passiert ist, schon in der Zeit. Und wir haben immer noch auf Wunder gewartet, auf das Wunder, dass der Georg jetzt gehen kann. An was ich auch ganz, ganz fest glaube. Ich weiß, dass der Georg ganz gesund wird. Weil wir, wenn wir nach Medjugorje fahren, jedes Jahr kommt irgendjemand aus irgendeinem Teil der Welt, aus Frankreich, aus Italien, der Greg aus Kalifornien haben wir getroffen, die uns sagen, einfach zum Georg hingänger, letztes Jahr war es die Emilia vor der Muttergottesstatue, geht hin und sagt zum Georg, in gebrochenem Deutsch, ich muss dir was sagen. Und nur damit man mal gleich weiß, dass das jetzt kein Schmäh ist, sagst du, hattest einen Unfall. Wir haben die Frau noch nie zuvor gesehen und hat gesagt, die Mutter Gottes hat mir gesagt, die soll dir sagen, dass du ganz gesund wirst. Also ich glaube auch ganz, ganz fest dran, dass der Bursche mit seinem gelben Leiberl und mit den großen Strahlen im Gesicht ganz, ganz fest gesund wird. Aber Ich glaube, dass man nur das eine Wunder sehen, dass der Georg gehen kann. Aber das, was daraus schon entstanden ist, das habe ich ganz lange nicht sehen dürfen. Und ich glaube, dass der liebe Gott so viel größer ist, als wir ihm das zutrauen. Wir erwarten auch Wunder, dass nur ein Bub geht. In der Zwischenzeit wird eine ganze Region bekehrt. Ja, also das ist für mich so großartig, aber für das haben wir gar nicht bett, ja. Das ist so nebenbei irgendwie mitgegangen. Ja, die Erkenntnis, dass der liebe Gott viel, viel größer ist, als wir es ihm eigentlich zutrauen. Die Geschichte von unserer kleinen Marie hat auch in meinem Leben sehr, sehr viel verändert. Ich schaue jetzt den Philipp und die Hanna an und sehe das Wunder dieser zwei Kleinen. Das, was ich nie gesehen habe. Wir haben nie eine schwierige Zeit mit denen gehabt, wo wir das Gefühl gehabt haben, wir müssen jetzt einen Gebetssturm machen und so. Es war alles normal und alles wunderbar. Und durch das, was ich mit der Marie oder was wir mit der Kleinen erleben durften, habe ich sehen dürfen, was für Wunder die anderen zwei sind. Habe ich erleben dürfen, wie nah wir den Tod eigentlich sind, den Ungewissen und was jeder Tag für ein Geschenk ist. Ich bin vor 2 Wochen, beim Einkaufen, wieder in der Anbetungskapelle kniert, in Wiener Neustadt, mit meinem kleinen Baby auf dem Arm, der Marie. Und ich habe auch nicht beten können. Ich habe eigentlich nur gerät. Und ich weiß nicht, ob es wirklich noch check, was da passiert ist, aber der liebe Gott hat es richtig, richtig gut gemeint. Und ich sage euch eins, auch wenn es noch so viele Ärzte euch irgendwas sagen, wenn noch irgendwas so schwierig ausschaut, wo ihr nicht weiter wisst, geht's zu Jesus, der da in eurer Mitte ist jetzt. Und gebt ihm wirklich die Chance und vertraut ihm, dass er das Unmögliche möglich macht. Aber eins ist fix, er wird euch in der Zeit immer, jeden Tag ganz, ganz fest tragen. Warum ich glaube, ist jetzt nicht, weil es mir meine Eltern beigebracht haben, weil ich nach einer durchzechten Nacht einfach in die Kirche gehen muss. Ich glaube, weil ich erfahren durfte, wie konkret Jesus in meinem Leben die Finger im Spiel hat. Weil ich nicht mehr anders kann, als zu glauben. Es ist komplett, es wäre nicht, es wäre nicht schlau, nicht zu glauben. Ich habe schwarz auf weiß dieses große Wunder, diese zwei Wunder, diese ganz vielen anderen Wunder in meinem Leben, ich kann gar nicht mehr anders. Und ich darf Jesus so oft besonders in der Heiligen Messe begegnen, wo er durch die Wandlung von Brot und Wein zum Fleisch und Blut zu uns kommt aus Liebe zu uns. Und er sagt, ich bin jetzt da. Und ich glaube, dass bei einer Messe nicht immer wir für Jesus oder zu Jesus beten, sondern auch Jesus durch die Umwandlung für uns aus Liebe zu uns betet. Mein Sohn in der schwierigsten Zeit, der Philipp. Wir haben ihnen erzählt, dass es um das Baby ganz, ganz schlecht ausschaut. Wir haben gesagt, wahrscheinlich wird das kleine Baby zu Jesus nach Hause gehen und ein Engel werden. Darauf der Philipp: Papa, da kam ein kleiner Junge, der hatte 5 Brote und 2 Fische. Und da war ein ganzer Berg mit ganz vielen Menschen. Wenn Jesus diese vielen Menschen mit so wenig zu essen geben kann, dass alle genug haben, dann weiß ich auch, dass er unser Baby gesund macht. Diesen Glauben von meinem 6-jährigen Buben beim Frühstück, den wünsche ich mir und euch dass wir Jesus das zutrauen. Und ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag, eine wunderbare Adventszeit im Kreis eurer Lieben und ein wunderbares Kommen, ein schönes Weihnachtsfest. Danke fürs Zuhören.
Darf ich das noch kurz? Darf ich das noch kurz?
Ja, ich habe schon gesehen, mein Leiberl ist ein bisschen eine Werbefläche und dadurch, dass mehr da ist, kann man auch mehr aufdrucken. Und da steht auch Gemeinschaft Cenacolo, Mary's Meals und auch unser Reinitiative für Jugendmessen, das Saturday Night Spirit. Also für alle, die Interesse haben, schaut auf Facebook oder im Internet auf saturdaynightspirit.com oder im Internet Facebook Saturday Night Spirit. Und meine Freunde von den Cenacolo Jungs, die laden recht herzlich ein zu einem Krippenspiel, zu ihrem Haus in Kleinfrauenheit. Und zwar am 20. Dezember, am 26. Dezember und am 6. Januar, jeweils um 17 Uhr. Wenn ich darf, lege ich hinten noch Zettel auf, könnt sich die mit nach Hause nehmen. Ist wirklich eine sehr bewegende Sache. Man kriegt ein Bild zu dem, was man so immer wieder auch hört. Gerade am Heiligen Abend von der Weihnachtsgeschichte wird es wunderbar von den Jungs dargestellt und herzliche Einladung. Ich danke euch.
Ganz herzliches Vergelt's Gott, Johannes, für dieses wunderbare Zeugnis. In dem Psalmen heißt es ja, Gottes Wundertaten zu erzählen, das bedeutet Gott zu loben und zu preisen. So war das jetzt auch ein wunderbarer Lobpreis für uns, zu hören, Gott wirkt Wunder, Gott wirkt wirklich auch heute Wunder. Wir dürfen weiter vertrauen, weiter glauben, weiter anklopfen. Er weiß, was das Beste ist, wie es am besten ist, wie es das Beispiel vom Georg zeigt. Vertrauen ihm ganz fest. Und so beten wir jetzt die Heilungsgebete. Bitte ich jemand, dass er es austeilt, Mitbrüder. Und wer im Austeilen, stehen wir auf und singen ein Loblied.
Lied Nummer 1.